Vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden. Heute das Thema gut organisieren. Ich lese mal vor diesen Vers, Lukas 14, 28 bis 29. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen. Lukas 14, 28 bis 29. Die Worte Jesu, ne? Das sind Worte Jesu. Und wir besprechen ja das Thema biblische Gemeinde, Gemeinde organisieren. Wir wollen ja lebendige Gemeinde sein. Wir wollen geisterfüllte Gemeinde sein. Und dann fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, was hat das mit gut organisieren zu tun? Und ja, wir werden ungefähr 50 Themen am Ende besprechen. Heute sind wir beim Thema 34. Und dann werden auch einige Themen da drin sein, die, wie kann man sagen, ein bisschen trockener sind. Ein bisschen mehr so in diesem Sinne, organisieren oder so. Ne? Wir haben ganz, ganz viele Themen gehabt, die jetzt geistlich sind, über Leiterschaft, über biblische Missionare und Apostel und biblische Führer und Leiter, Jesus, Paulus und so weiter. Und heute lasst uns nachdenken über Organisation, was ja auch biblisch ist. Ich werde versuchen, es euch zu zeigen, dass eine gute Organisation auch biblisch ist. Und noch andere Sachen. Ja, Jesus, er sagt, er benutzt diese Worte, wer von euch? Und damit knüpft er an den gesunden Menschenverstand. Er sagt, ne, er redet alle seine Jüngern an oder alle Menschen an und sagt, wer von euch, ne, würde das ja tun? Ein Haus bauen, anfangen, einfach sagen, okay, ich baue mal ein Haus, weißt du was, ich habe das entschieden, über Nacht, ich werde ein Haus bauen und weißt du was, fang schon mal an. Ne? Und dann, nachdem du das Fundament gelegt hast, dann, oh, weißt du was, ich habe kein Geld, um ne, das Mauerwerk zu machen, ne, und so, und alle werden lachen. Ne? Und Jesus, ne, er geht davon aus, dass ne, diese Überlegungsweise ganz normal ist. Er sagt, ja, alle Menschen würden das tun. Warum? Nicht, weil sie gläubig sind, weil sie dumm sind. Nein, weil es normal ist, einfach normal. Wenn jemand jetzt ein Haus baut, plant er. Und das ist nicht falsch. Jesus sagt nicht, das ist falsch. Nein, Jesus sagt, das ist so, machen das alles, alle. Und das ist auch richtig so. Ne? Und im Reich Gottes geht es auch so, dass man oft den gesunden Menschenverstand benutzen soll. Oft muss man ja auch, ich sag mal so, Glaubensschritte tun. Oft müssen wir das tun. Oft müssen wir beten. Ja, müssen wir auch tun. Aber wir sollen ja den gesunden Menschenverstand nicht ausschalten. Und ne, wir werden nachdenken, wie wir das unterscheiden können. Ich war schon in einer Gemeinde vor 10 Jahren ungefähr in Deutschland, wo der Pastor laut geschrien hat, ich danke Gott, dass wir keinen Verein sind. Ne? Und das hat mich zu denken angeregt. Warum sagt jemand sowas? Ich kann das verstehen. Ich kann verstehen, dass jemand sagt, ja, es gibt ja, guck mal, die Kirchen, ne, die sind ja Strukturen, Organisationen und die sind tot, ne? Und wir wollen nicht tot sein, ne? Aber die Kirchen sind ja nicht tot, weil sie organisiert sind, sondern wegen was anderes. Ich kenne ja auch ganz, ganz viele gute Gemeinden, die gut organisiert sind und lebendig sind. Was eine Gemeinde tötet, ist nicht die Organisation, ob sie organisiert ist oder nicht. Es gibt ja Gemeinden, die, wo man, wenn man da sie besucht, ich habe schon ganz viele Gemeinden besucht, ne, als Missionar oder als gläubiger Christ, habe ich ganz viele Gemeinden besucht. Die meisten sind ganz toll und so. Aber es gibt einige, wo man sich so fühlt wie ein Soldat im Militär, so, ne, wenn er marschiert so in der Reihe. Ne? alles korrekt, perfekt, alles so organisiert, alles durchgetaktet, ne? Jedes Wort so notiert, ne? Da habe ich ja auch ein bisschen meine Probleme, wenn ich in einer Gemeinde komme und sehe, der Pastor, der liest alles, ne, vom Blatt ab, ne? Habe ich so ein bisschen meine Probleme, wenn jetzt ein Pastor sagt, lass uns beten, und er hat das Gebet aufgeschrieben auf dem Papier, ne? Und so, das ist mir ein bisschen zu viel, ich sag mal so, ne? Aber man soll schon organisieren. Warum sollen wir organisieren? Ich hatte auch schon in meinem eigenen Leben die Erfahrung, dass ich selber gesagt habe, weißt du was, ich werde das nicht so gut organisieren, dieses Event oder diese Freizeit. Warum? Ja, da kommen sowieso wenige Leute, warum sollen wir das noch organisieren? Nein, lass uns so ein bisschen, ne, die aus dem Ärmel schütteln und gucken, ne, wir bemühen uns und das wird schon klappen. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass das dann nicht geklappt hat. Es war nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich habe gemerkt, nein, man muss das schon vorbereiten, genau damit man besser mitmacht. Weil wenn ich als Pastor eine Freizeit organisiere oder einen Gottesdienst und dann sage ich, ja, weißt du was, lass uns darauf ankommen, wenn es soweit ist, dann gucken wir, was wir machen, dann ist es sehr stressig, weil man, oh, was tue ich jetzt, was tue ich und so weiter und rennen und gucken und packen und ja, wie war das nochmal und wie lösen wir dieses Problem, pur Stress. Und wenn wir alles organisieren und gucken, was werden wir, ne, machen in diesem Moment, in dem anderen Moment und so weiter, alle, dann ist es viel entspannter und dann kann man besser teilnehmen, wird man ja gesegnet, dann, ne, bekommt man auch, kann man ja, ich sag mal so, sich ruhig hinsetzen und das Wort Gottes hören, entspannter, weil man weiß, ist alles, für alles ist gesorgt. Und dann, ne, ich habe dann schon öfter in diesem Kurs solche Sätze benutzt, wie hier zum Beispiel, wo steht das, ne? Gott zeigt uns den Weg, aber laufen müssen wir selbst, um, wie kann man sagen, diese Ergänzung zu zeigen. Gott erleuchtet uns, schenkt uns Mut, schenkt uns Kraft, schenkt uns Weisheit. Aber nicht damit wir sagen, okay, Gott wird schon alles tun, ich setze mich in die Ecke und guck, wie Gott alles macht. Und dann wird nichts passieren. Nicht, weil Gott nichts tut, sondern weil das, was er tut, ne, im geistlichen Bereich ist. Das heißt, er hat uns, mich oder alle, die organisieren, ne, erleuchtet, gesalbt und ermutigt und so weiter, aber die Sachen müssen wir schon selber tun, ne? Predigen oder das Essen organisieren und alles, ne, das müssen wir schon tun. Einige würden sagen, ah, aber wenn wir, ne, das Essen organisieren, dann ist das Essen nicht gesegnet, weil wir das gemacht haben. Das ist falsch, weil wir können beten, Gott segne dieses Essen, ne? Oder wenn wir einen Gottesdienst ganz schön organisieren, heißt es nicht, dass Gott das nicht segnet, sondern wenn wir beten, Herr, wir wollen ein ganz schönes Gottesdienst machen, ein Gottesdienst, wo dein Heiliger Geist wirkt und fließt. Und damit es ganz schön wird, wollen wir uns vorbereiten, wollen wir nachdenken im Voraus, was wir singen werden, über welches Thema werden wir reden und so weiter, damit alle, die kommen, ne, bereichert werden und damit die Atmosphäre entspannt ist und so. Und beten im Voraus. Schon eine Woche lang beten, Gott segne diesen Gottesdienst, was wir am Sonntag haben werden. Oder segne diese Veranstaltung, die wir, ne, planen. Oder segne diese Freizeit, die wir planen. Segne und zeig uns, wie wir das am besten organisieren, damit viele Menschen sich bekehren, zum Glauben kommen oder erbaut werden. Ein zweites Beispiel, was wir schon hatten, früher Nehemia. Ne? Gott hat ihn aufs Herz gelegt, die Mauern, Jerusalems Mauern, wieder aufzubauen. Gott hat nicht die Mauern aufgebaut, sondern hat Nehemia, ne, aufs Herz gelegt. Organisiere das, tue das. Rede mit dem Volk, rede mit dem König, ne? Und er hat es dann gemacht, organisiert, geredet und so. Ne? Das heißt, Gott war dahinter. Gott hat ihn inspiriert. Gott hat ihm Mut gegeben. Aber die Menschen mussten das tun. Und das eine schließt das andere nicht aus. Und zum Gegenteil. Ne? Zum Gegenteil, man könnte sagen, Gott hat die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut. Gott hat die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut. Durch Nehemia und das Volk. Hat sie gebraucht als sein Werkzeuge, haben zusammengearbeitet. Und das ist toll, wenn wir etwas tun und merken, wir haben etwas zusammen gemacht. Gott und wir, die Gemeinde oder die Leitung, wir haben etwas zusammen gemacht. Und das ist ermutigend. Wow, wir haben was gemacht, wir haben gespürt den Segen Gottes. Wir haben hier diesen Gottesdienst, zum Beispiel hier den letzten Gottesdienst, von letzten Sonntag, war total gesegnet. Wir hatten viel Gebet und wir haben tolle Lieder gesungen. War einfach ganz stark gesegnet. Kann ich nur sagen. Wie auch viele andere. Aber das war ganz besonders. Und das war schön geplant. Schön geplant, aber der Heilige Geist war gegenwärtig. Gott hat uns berührt. Wir haben sein Wort gehört. Das war einfach sehr gut. Es gibt, ich rede jetzt über organisieren und programmieren, das heißt im Voraus, sich Gedanken machen. Aber ja, in Gemeinden gibt es manchmal so Projekte, wo man nicht hundertprozentig weiß, ob das klappen wird, funktionieren wird. Da müssen wir schon beten, Herr, sollen wir das tun oder nicht? Zeig uns, erleuchte uns. Und dann zeigt uns auch der Herr, dem Pastor oder den Ältesten und so, legt das auf den Herz, ob sie das machen sollen oder nicht, wie zum Beispiel hier ein Gebäude zu bauen oder sowas, etwas Größeres oder so, und dann, wo man denkt, oh, wird das klappen, wenn das nicht klappt, dann wird's kompliziert und so, dann viel beten und so. Und auch für jede andere Sache. Es besteht die Gefahr, dass wir so, wie kann man sagen, auf einen Automatismus gehen. Ja, wir machen jedes Jahr dieses Event und deswegen müssen wir auch dieses Jahr dieses Event machen. Muss nicht sein. Vielleicht zeigt uns Gott, nein, dieses Jahr sollen wir das nicht machen. Ne? Und so, wir sollen auch uns führen lassen vom Heiligen Geist. Oder vielleicht zeigt uns Gott, dass wir dieses Jahr etwas anderes tun sollen. Wir sollen uns führen lassen. Es gibt ja die Leute, die sagen so, quasi paranoid sind für Organisation, weil sie sehr an ihre eigene Kraft vertrauen, an ihre eigene Planung vertrauen. Die wollen alles perfekt. Das ist nicht gut, wenn wir denken, das muss alles hundertprozentig perfekt sein. Weil wer so denkt, der ist immer frustriert, weil immer läuft etwas schief. Immer läuft etwas nicht nach Plan. Und das ist auch nicht schlimm. Weil wir haben ja die Gnade. Niemand kann perfekt sein. Aber wenn wir sagen, okay, ja, wir sind ja nicht perfekt, deswegen bemühen wir uns nicht, das zu organisieren oder so, irgendwie wird es schon klappen, wir geben unser Bestes im Moment, wo es drauf ankommt und so weiter, etc. Ja, dann ist die, dann sind die Probleme und Misserfolg vorprogrammiert. Und wenn es dann nicht, kein Erfolg ist, wenn alles schief läuft, dann wo liegt es, dass es ein Misserfolg war und so weiter, woran liegt es? Deswegen sage ich, lass uns unser Bestes geben. Da gibt es ja dieses Sprichwort, dieses alte Sprichwort, was ja nicht in der Bibel steht, aber trotzdem wahr ist, ora et labora. Bete, als hätte die Arbeit keine Bedeutung, als würde die Arbeit nichts bringen. Und arbeite so viel, als hätte das Gebet keine Bedeutung, würde nichts helfen. Versteht? Oder labora, sich bemühen, im Gebet und in der Organisation und in der Arbeit. Um die Beziehung zwischen Organisation und die Wirkung des Heiligen Geistes zu verbildlichen, denken wir an einen Topf mit Erde für eine Pflanze. Topf ist unter der Pflanze. Die Pflanze ist lebendig, der Topf ist tot. Dann könnte man sagen, ja, dann brauchen wir den Topf nicht, der ist tot. Wozu wollen wir etwas Totes? Ne? Aber nein, die meisten Menschen benutzen einen Topf, um eine Pflanze, ne, eine Blume oder irgendwas da rein zu pflanzen. Warum? Weil ja dieser Topf, ne, gibt Schutz und Stabilität, hilft, ist so ein Rahmen sozusagen. Ich habe schon öfter andere Bilder benutzt, wie hier zum Beispiel ein Bild und ein Rahmen oder ein Skelett und die Muskeln. Immer so zwei Sachen, etwas Lebendiges und etwas Totes. Und die Organisation ist so das, der tote Teil und die Pflanze, ne? Und der Heilige Geist ist das Lebendige. Und so in einer Gemeinde, wir wollen das Leben, wir wollen die Wirkung des Heiligen Geistes. Und um diese Pflanze zu gewährleisten, quasi garantieren, dass sie, ne, wächst, brauchen wir so diesen Topf. Weil der Topf, der macht genau das. Wenn wir eine Pflanze in einen Topf pflanzen, ist es ja viel, viel sicherer, dass diese Pflanze dann auch nicht kaputt geht, weil sie ja, wie kann man sagen, geschützt ist und so weiter, ne? Und das Wasser dann da nicht verdunstet oder so, wenn man das da gießt. Und so. Ein Beispiel. Ja? Oder ein anderes Beispiel wie ein Nest. Ne? Wer erinnert sich noch auf das Nest, nachdem die Küken geschlüpft sind? Nachdem die Küken geschlüpft sind und fliegen, ne, denken alle, wow, toll, die Küken, die fliegen und guck mal, ne, das Leben pur. Aber in der Zeit, wo sie, ne, gebrütet wurden, in dieser Zeit brauchten sie dieses Nest. Und so ist ja die Beziehung zwischen Organisation und Heiliger Geist. Ich habe hier in diesem Viereck geschrieben, Organisation ist wie ein Nest für den Heiligen Geist. Organisieren ist, ne, ein Nest für den Heiligen Geist zu bauen, organisieren. Das heißt, es ist das, was wir tun, quasi so ein Topf sozusagen, wo dann der Heilige Geist reingegossen wird sozusagen. Das sehen wir in der ganzen Bibel, ne, wo Menschen etwas getan haben, aus Glauben oder aus Gehorsam, und der Heilige Geist hat dann gewirkt. Vorteile einer gut organisierten Gemeinde. Punkt Nummer 1. Aufgaben, die Deadlines haben, werden pünktlich erledigt. Nächster Punkt. Verbessert das Ansehen der Gemeinde. Nummer 3. Die Mitglieder fühlen sich sicherer. Nächster Punkt. Bürokratische Probleme werden gemieden. Punkt 5. Finanzen sind ständig auf dem neuesten Stand. Und letzter Punkt. Die Mitarbeiter sind motiviert. Man könnte ja noch weitere Punkte listen. Man sieht, das ist gut. Eine Gemeinde, die gut organisiert ist, ne, funktionieren die Sachen einfach besser. Und ich glaube, dass auch der Heilige Geist dann auch besser wirken kann. Weil die Organisation ist ja so wie ein Rahmen. Wenn man weiß, die Uhrzeiten und so, alles was passieren ist, dann kann man auch viel beten, hat man mehr Zeit, um zu beten, damit der Heilige Geist wirkt. Wenn eine Gemeinde nicht gut organisiert ist und alle nur rennen und, ne, und im letzten Moment denken, oh, was machen wir und so weiter, was sollen wir tun und wer predigt und so, wow, hab vergessen und so, das ist alles durcheinander, ne? Aber wenn alles schön organisiert ist und dann kann man sehr viel beten, damit der Heilige Geist wirkt. So meine ich. So sehe ich auch. Das heißt, die Gemeinden, bei denen ich Mitglied war und bin, die schön organisiert sind, die sind auch geisterfüllt und ich kenne andere Gemeinden, die so, ne, nach diesem Motto machen, ja, im letzten Moment wird es schon irgendwie klappen oder so, wo alle rennen wie die Heuschrecken, weil sie sich nicht vorbereitet haben. Ne, das ist ja nur Chaos, nur Durcheinander. Das ist einfach nicht gut, das ist einfach nur Stress. Gut, dann lass uns ein bisschen konkreter werden. Konkreter werden. Und einige von euch werden vielleicht sagen, ja, das weiß ich schon alles. Andere würden sagen, danke Rolf für diese schönen Tipps oder so. Deswegen lass uns mal da durchgehen. Organisation konkret. Was bedeutet organisieren? Organisieren bedeutet, dass man Abläufe vereinfacht. Ne? Dass man denkt, ja, Abläufe, was ist ein Ablauf? Systematisieren, ein Ablauf. Zuerst muss man das tun und danach das und so weiter. Eine Reihenfolge. Informatiker würden hier sagen Algorithmus. Und für die, die nicht wissen, was ein Algorithmus ist, ne, benutzen wir immer das in der Hochschule, Informatik-Hochschule, das Gleichnis von einem Kochrezept. Kochrezept ist ein Algorithmus. Nehme die Zutaten so und so und koche sie so und so lange und mische sie so und so. Das ist ein Algorithmus. Das heißt, ein Ablauf. Zuerst das und nachher das und so weiter. Und sowas, ne? In der Gemeinde machen für die verschiedenen Aufgaben der Gemeinde, für den Gottesdienst. Wer leitet den Gottesdienst, wer predigt, wer singt und wer redet zuerst und wer redet später, ne? Das wisst ihr schon. Jeder Griff muss sitzen, ne? Wenn jeder weiß, was er zu tun hat, ist alles entspannter. Damit man die Energie ins geistliche Bereich stecken kann. Damit mehr Zeit übrig bleibt für das, was wichtiger ist. Ja, Gebet und so weiter. Das ist das Wichtigste. Ja, wir organisieren die Gemeinde nicht, um uns zu brüsten. Guck mal, unsere Gemeinde, die ist perfekt, die ist hundertprozentig organisiert. Wow, schau mal, alles glänzt und alles ist perfekt. Und ne, der Gottesdienst ist genau 60 Minuten lang, ne, hier muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich war in ein Gottesdienst in einer Gemeinde vor ein paar Jahren, ne, nicht von unserem Verband, sondern eine andere Gemeinde. Und dann als der Pastor Amen gesagt hat, wie war das nochmal? Hat der Pastor Amen gesagt und dann rannten die Kinder, ne, vom Kindergottesdienst rein in der Gemeinde und schrien, 3 Minuten verspätet. Also die Kinder schrien in der Gemeinde rein. Von hinten, ne, von dem Raum, wo sie dann, ne, ihren Kindergottesdienst hatten, rannten in der Gemeinde und schrien, 3 Minuten verspätet. Ne. Und sowas ist sehr traurig. Das heißt, wenn ja der Gottesdienst ja so getaktet ist. Es muss genau 60 Minuten sein oder so. Ne? Und wenn dann 63 Minuten sind, dann beschweren sich die Leute, guck mal, 3 Minuten zu spät oder so. Wo sind wir hier oder so? Ne? Im Chaos. Ne? So. Das heißt, sowas kann ein Brasilianer in keinem Fall verstehen. Ne? Aber ich denke auch, für Deutsche ist es auch nicht gut, so militärisch zu sein. Versteht ihr? Ne? So alles so, wie kann man sagen, nach Schablonen und alles automatisiert und so, ne? Ich denke so, dass irgendwie ist da nicht viel Leben da drin, ne? Oder ja, vielleicht ist es auch Leben drin. Ich weiß nicht, will hier nicht richten. Aber ich habe mich einfach daran erinnert, das war so, hat mich irgendwie, ne, gestört. Diese Kinder, die schrien 3 Minuten Verspätung oder so, ne? Ich habe gedacht, 3 Minuten, das heißt, wem stört es, wenn der Gottesdienst hier 3 Minuten länger dauert als vorgesehen, ne? Vorgeschrieben. Ne? Nur ein Beispiel für dieses, ne, Algorithmus oder für dieses Kochrezept sozusagen. Ein Beispiel hier in 4 Punkten, wie man die Spenden sammelt. Ein Diakon sammelt die Opfer und dann nach dem Gottesdienst 2 Diakone zählen die Opfer. Und Nummer 3, sie notieren den Wert auf dem dafür vorgesehenes Blatt. Und Nummer 4, sie legen fest, wer von ihnen das Geld auf die Bank bringt. Sie so, ne? Na, müsst zuerst das machen und nachher das und das. Und immer so in jedem Gottesdienst. Und das erleichtert die Arbeit, wenn man schon weiß, was man tut. Man muss nicht immer denken, ah, ich muss zuerst das machen und nachher das. Was tun wir zuerst, ne? Das heißt, alles, was man so, ne, systematisieren kann, erleichtert das Leben. Muss man nicht immer wieder das Rad von Neuem erfinden. Oder wie hier im Bereich Finanzen ist es sehr hilfreich, dass alle Belege in einem bestimmten Ort landen. Wenn jetzt eine Gemeinde irgendwie so ein Fach hat, wo alle Belege da reingeworfen werden oder sowas zum Beispiel, ne? Damit der Buchführer immer jede paar Tage da vorbeikommen kann und das mitnehmen und dann alles notieren und so, dass, ne, dass auch transparent und Vertrauen der Mitglieder zu wahren. Die Mitglieder der Gemeinde wissen, in unserer Gemeinde werden die Finanzen korrekt organisiert. Das ist sehr, sehr wichtig, damit die Mitglieder auch das Vertrauen haben und dann auch spenden, weil die Gemeinde ja braucht das Geld. Darüber hatten wir schon geredet. Ne? Das ist so ein Beispiel. Und das alles, ne, erstreckt sich über alle möglichen Bereiche der Gemeinde, Jugendarbeit, Kinderarbeit und, ne, dass man versucht, die Sachen so zu organisieren, damit dann auch alles entspannter läuft. Ja. Einige würden sagen, ja, nicht entspannter, sondern stressiger, weil Mehr Organisation ist mehr Stress. Und genau das ist mein Argument. Okay, ab einem bestimmten Punkt, wenn man paranoid ist für Organisation, dann ist es stressig. Aber bis einen bestimmten Punkt gut zu organisieren, bedeutet Entspannung. Bitte nicht paranoid sein, bitte gnädig sein. Bitte denken, wir organisieren das ganz schön. Und wenn trotzdem irgendetwas nicht klappt, ne, dann gibt's doch Gnade, sagen wir so. Dann, ne, nehmen wir das locker hin und okay, ne, nächstes Mal gucken wir, dass das nicht passiert oder so, aber ganz locker, entspannt, ne, nicht an die Decke gehen, wenn von 100 Sachen eine nicht funktioniert, ne. Okay, lass mal sehen. Hier habe ich einen Satz geschrieben, sich nicht vorzubereiten und später erwarten, dass Gott die Lage rettet, wird in der Bibel genannt Gottversuch. Ich bereite mich nicht vor, weil weißt du, in letzter Minute wird mir Gott zeigen, was ich tun soll oder so. Ich lese hier Matthäus 4,7. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. So sehe ich das. Wenn man dann die eigene Arbeit nicht tut, die eigene Hausaufgabe nicht macht und denkt, ja, wenn es darauf ankommt, dann wird Gott das schon ein Wunder tun oder so. Das sehe ich so, das sollen wir nicht tun. Ne? Wir sollen alles gut organisieren und trotzdem wird irgendwas schief gehen und dann wird Gott ein Wunder tun. So funktioniert das. Versteht ihr? So ist richtig. Aber nicht, dass wir sagen, wir organisieren nicht und dann wird Gott ein Wunder tun. Nein, nein, so nicht. Ne? Tipps, wie man organisiert. Da gibt's, ich denke, drei Ideen, wie man Sachen organisiert. Nummer 1, Eisenhower Matrix. Das kann uns helfen, wenn man entscheiden soll, was sollen wir zuerst tun? Wir haben 20 Aufgaben und wir wissen nicht, wo wir anfangen. Hier, diese Eisenhower Matrix. Dann kann man das klassifizieren. Jede Sache. Ist diese Sache wichtig oder unwichtig? Ist diese Sache dringend oder nicht dringend? Und das sind da ja zwei, Informatiker würden sagen, zwei Bits, zwei Informationen, wichtig oder nicht wichtig und dringend und nicht dringend. Und da kann man so diese Matrix machen mit 4 Positionen. Wenn etwas wichtig und dringend ist, dann hat diese Sache höchste Priorität. Dann müssen wir sofort machen. Punkt Nummer 2, eine Sache, die wichtig ist, aber nicht dringend, die machen wir dann morgen, nachdem wir die getan haben, was wichtig und dringend ist. Und da gibt's Nummer 3, nicht wichtig, aber dringend. Ne? Was kann man damit machen? Delegieren. Das heißt, irgendjemand sagen, tue du das. Ne? Und Nummer 4, nicht wichtig und nicht dringend. Was machen wir damit? Einfach aufschieben bis zum Ende der Tage oder aus der Liste streichen. Ne? Und so, das kann uns helfen, sich so ein bisschen zu lokalisieren. Was machen wir zuerst? Ne? Oder nächste Methode, Getting Things Done. Punkt Nummer 1, die Aufgaben auflisten. Nummer 2, Prioritäten setzen, zum Beispiel nach der Eisenhower Matrix. Nummer 3, organisieren den Ablauf. Das heißt, wie gesagt, so ein Algorithmus. Das heißt, einen Ablauf für jede Aufgabe erstellen. Nummer 4, überprüfen, alles auf Fehler und Lücken revidieren. Und Nummer 5, nach dem Plan handeln. Das dann tun, was man dann geplant hat. Das war der zweite Tipp. Dritter Tipp, Kriterien Reis. Reis heißt ja Reis auf Englisch, aber einfach wegen die ersten Buchstaben, R-I-C-E. R steht für Rich, die Reichweite. Wie viele Menschen werden durch dieses Projekt gesegnet? Das sind ja so Kriterien, um zu schauen, ist dieses Projekt wichtig, sollen wir das tun oder nicht? Dann die erste Frage, die uns so helfen soll, um da Licht ins Dunkel zu bringen, wie viele Menschen werden durch dieses Projekt gesegnet. Nummer 2, Impact, Auswirkung. Wie stark wird dieses Projekt auf den einzelnen Menschen auswirken? Nummer 3, Confidence, Zuversicht. Wie sehen die Erfolgschancen aus? Haben wir konkrete Hinweise, dass dieses Projekt Erfolg verspricht? Und Nummer 4, Effort, Aufwand. Wie viele Menschen werden, wie viele Stunden arbeiten müssen, um dies zu erledigen? Oder man könnte noch sagen, wie viel wird das kosten und so weiter. Also solche Kriterien, mit denen man etwas analysieren kann, schauen kann, ob das ob wir das tun oder nicht, dieses Projekt, dieses, ne, sei es jetzt, ne, egal welches Projekt, etwas bauen oder ein Event organisieren oder so weiter und schauen, lohnt es sich, ist das gut, ne, dass man so ein paar Kriterien hat, um da einen konkreten Schritt geben und nicht einfach sagen, habe ich möglich, ich mag das, ich will das tun oder so. Und alle sagen, nein, das wird nicht funktionieren oder so. Okay, dann lass uns mal das konkret analysieren. Hier mit Argumente. Und damit dann man beweisen kann, dass das nicht funktionieren wird oder umgekehrt, dass es gut ist. Ne? Und dass alle dann sagen, okay, wir haben darüber diskutiert, ganz sachlich und zum Schluss gekommen, das ist wichtig. Ne? Gut, ein letzter Tipp. Terminkalender, ja logisch, jede Gemeinde braucht einen Terminkalender, in jedem Gottesdienst am Ende hat man ja die Durchsagen, wann ist der nächste Gottesdienst und so weiter, und in unserer Gemeinde machen wir das ja per E-Mail, jede Woche oder jede zwei Wochen wird es per E-Mail verteilt, was wo los ist und sowas, ne? Ganz wichtig, damit auch die verschiedenen Gruppen sich nicht überschneiden oder so. Oder wenn sie in einer Jugendgruppe etwas plant oder die Männergruppe etwas plant oder Hauskreise, damit das nicht, ne, überschneidet und so. Ne? Und letzter Punkt, letzte Überschrift, wie organisiert man eine Veranstaltung? Ja, ich hoffe, dass ihr alle irgendwann eine Veranstaltung organisieren werdet, sei es jetzt eine Evangelisationsveranstaltung oder eine Freizeit oder eine Predigt oder, nein, was wäre eine Veranstaltung, irgendeine, eine Musikveranstaltung oder irgendetwas so in dieser Art, ganz wichtig, ne? Ein Treffen, ein Leiterschaftstreffen, egal was. Ne? Wie organisiert man eine Veranstaltung? Hier in 6 Punkte. Das Ziel festlegen, was wollen wir tun, ein wichtiges Ereignis feiern, das Geburtstag der Gemeinde oder das Geburtstag vom Verein oder sowas. Ne? Oder vielleicht eine Evangelisation, wir wollen evangelisieren, hier eine Evangelisationswoche machen oder eine Reihe Vorträge, sowas. Ne? Was ist das Ziel, was wollen wir damit? Ne? Nummer 2, die Zielgruppe festlegen, wen wollen wir dadurch erreichen? Eine Liste aufstellen mit den mittleren Eigenschaften dieser Gruppe. Wollen wir die Jugendlichen erreichen? Wie ticken die Jugendlichen heutzutage? Was mögen die und so weiter? Ne? Damit man so Ideen entwickelt, wie man das dann, diese Veranstaltung so gestaltet, dass das dann diese Menschen anzieht und so. Nummer 3, Details planen. Datum, Uhrzeit, technische Voraussetzungen, Anmeldungsprozess, Kostenaufstellung und so weiter. Ganz konkrete Details. Nummer 4, der Ort, wo. Wo machen wir das? Der muss ja die nötige Infrastruktur haben. Wenn wir jetzt eine Freizeit planen, wo man übernachten muss, der muss ja ein Zimmer sein und Essen muss sein und so weiter. Ne? Nummer 5, ein Team bilden. Fähige und erfahrene Menschen auf die Talente und Gaben der Einzelnen schauen. Ein Team bilden. Nicht einfach sagen, wir wollen etwas hier organisieren, kommt zusammen, alle, die helfen wollen oder so. Man muss ein bisschen schauen, ne, ob diese Leute dann auch das können, ne, diese Aufgaben erledigen, was man da hat. Und delegieren. Delegieren bedeutet, dass man dann auch sagt, so du und du, du wirst dies und das tun und du wirst dies und das tun und du hast diese Aufgabe. Das ist verteilt, ne? Dass man diese Aufgaben dann verteilt, so dass man dann auch beruhigt ist, ja okay, ich weiß, dass jetzt alles erledigt wird, weil den kann ich vertrauen, den anderen kann ich vertrauen, der anderen kann ich vertrauen und so weiter. Alle werden alles ganz schön machen und damit dann Ende diese Veranstaltung ganz toll zustande kommt und die Menschen sie gesegnet werden, evangelisiert werden, gelehrt werden und so. Sich Gedanken machen, was zu tun ist, wenn etwas schief geht. Ja, ist gut, ne, zu denken, ah, und wenn das, ne, wenn da etwas fehlt, was machen wir? Oder sollten wir am besten hier ein bisschen Reserve mitnehmen, ein bisschen mehr Essen mitnehmen oder sollen wir hier vielleicht ein paar Matratzen zusätzlich hier mitnehmen, falls es jemand kommt, der nicht angemeldet war und solche Sachen. Das heißt, sie denken, was könnten wir tun, um um Fehler zu vermeiden, wie jetzt der Fall war im letzten Gottesdienst, ne, da wollte ich meinen Bass spielen und dann hat das Kabel nicht funktioniert und die Schwester, ne, Birgit hatte ein Kabel, ne? Halleluja, das war schön. Und aber dann, ich konnte nicht spielen, weil die Batterie aus war. Dann hat sie auch eine Batterie. Halleluja, ne? Das heißt sowas, ne? Meistens mache ich das, dass ich da Batterie und Kabel und alles mitnehme. Aber diesmal habe ich das nicht gemacht, ne? Aber sehr oft habe ich das gemacht. Hier Liederbücher mitnehmen, zusätzliche. Ne, manchmal sagt man, ach, warum nimmst du das mit? Ja, aber guck mal, kann was passieren. Das heißt, es könnte sein, dass man da singen will und man hat da keine Liederbücher oder so, oder dass man da spielen will und dann fehlt es ein Kabel oder so. Am besten nimmt man das mit. Und falls man das nicht braucht, ist nicht schlimm, aber falls man das braucht, dann ist man glücklich. Dann gut, dass ich das, ne, daran gedacht habe. Ne. Gut organisierte Gottesdienste und Veranstaltungen vermeiden unnötigen Stress und ermöglichen eine entspannte und erbauliche Teilnahme. Eine gut organisierte Gemeinde sieht nach außen besser aus und die Mitarbeiter sind motiviert. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nenne zwei Beispiele, die zeigen, dass Organisation biblisch ist. Nummer zwei, nenne Vorteile, die eine Gemeinde hat, wenn ihre Finanzen gut organisiert sind. Und Nummer drei, bespreche den Satz, Gott zeigt uns den Weg, aber laufen müssen wir selber in Bezug zum heutigen Thema. Amen. Halleluja. Gott segne euch.